Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen spannenden Live-Chat Satsang heute Abend bei Jetzt TV und hoffe, ihr seid offen für die Wahrheit, denn um die geht es uns ja. Satsang ist ja der Begriff, der das aus dem Sanskrit perfekt ausdrückt, nicht nur mit der Wahrheit zusammen zu sein, sondern vor allem sie zu sein. Also der Begriff drückt eigentlich aus, in Gemeinschaft mit der Wahrheit zu sein. Gemeinschaft sieht dann so aus, wie du wärst jemand und die anderen in der Gemeinschaft von dir getrennt und ihr gemeinsam seid dann die Wahrheit. So ist es ja nicht. In der Wahrheit gibt es nur eben diese eine Wahrheit und nicht irgendwelche verschiedenen Wesenheiten, die die Wahrheit repräsentieren. Also die Wahrheit ist immer ein Ganzes und das besagt, wenn du dich als die Wahrheit erkennen kannst, dass du nie davon getrennt sein kannst. Also es gibt keinen Moment, in dem du, selbst wenn du die Idee hast, du bist nicht bei dir, du bist getrennt, eigentlich kann das nicht sein, denn es gibt nur diese eine Wahrheit und die bist du. Also wie kannst du dann von der verschieden oder getrennt sein? Und ja, mit dieser Einleitung lass es erstmal genug sein und schau mal, was ihr an möglichen Fragen zu bieten habt heute Abend. Nochmals herzlich willkommen zum Satsang. Ja, hallo Beata. Ist das deine Frage? Ja, guten Abend, Michaela. Natürlich kannst du das. Aber freut mich, dass du dich darüber freust, dass du dabei sein kannst. Noch haben wir außer der Tatsache, dass wir hier sind, noch keinen Grund zur Freude, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Narasimha, hallo. Du fragst, Hi Moni, wie erkenne ich, dass ich nicht die Person bin, beziehungsweise das falsche Selbst? Du erkennst es daran, dass du niemals das Gefühl hast, dass irgendwas an dir falsch sein könnte. Oder am Leben, so wie es ist, oder dass es anders sein könnte. Das ist eine selbstverständliche Kenntnis von sich selbst, die jeder Mensch hat, der sich erkennt. Das ist sozusagen von Natur aus gegeben oder eingebaut. Daran kann man nicht vorbei. Das heißt also, wenn Freiheit ist, dann erkennt man das. So, und das sogenannte falsche Selbst ist immer auf der Suche nach Glückseligkeit, glücklich sein, Zufriedenheit, Vorteilen für sich, Es ist immer unruhig und immer aktiv und ist auch aktiv in der Passivität, in der Frustration, dass es nicht das findet, was es finden will. Also mit anderen Worten, das ist eine generelle, eine Grundunzufriedenheit, die sich dadurch ausdrückt. Und der Versuch, immer durch irgendwelche Umstände, irgendwelche Anteile von sich selbst zu vermeiden oder zu unterdrücken. Daran erkennst du das falsche Selbst. Und natürlich steht vorne an immer das große Ich, beziehungsweise das aus der Sicht der Person, das große Ich, wobei es eigentlich ein kleines ist. Nur ein kleines Licht oder ein kleines Ich muss ja versuchen, sich groß zu machen. Daran erkennst du es, dass immer die Idee besteht, dass alles, was passiert, irgendwas mit einer Instanz in sich selbst zu tun hat, die bestimmt, was passiert. Das ist das sogenannte falsche Selbst. Und solange du das noch fragst, ist es klar, dass du noch nicht weißt, wer du bist. Sonst könntest du das nicht fragen. Aber auch daran ist nichts falsch, denn du bist ja das schon. Und Verwirklichung bedeutet ja nur, die Kenntnis davon zu haben, dass das, was immer schon ist, jetzt ist und dass man das selber ist, sodass es nichts zu erringen gibt. Es ist natürlich mehr als nur es zu wissen. Eine Erkenntnis heißt es zu sein, sodass keine Energie mehr danach drängt, persönliche Bedürftigkeiten zu erfüllen. Das ist ja, was ein Ich die ganze Zeit tut. Ja, hallo Christopher. Du sagst, meine Frage wäre, wie erkenne ich das jetzt, wenn ich ständig meine, in der Zeit zu wohnen? Dass du dann nicht mehr meinen wirst, in der Zeit zu wohnen. Daran erkennst du das jetzt. Und jetzt ist auch nur eine Idee, die besagt, es gibt etwas, was zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ist. Aber in Wirklichkeit gibt es auch nicht wirklich ein Jetzt. Weil Jetzt ist für mich ein Begriff für die Ewigkeit. Das heißt, was sich nicht durch Zeit bestimmen lässt. Und wenn ein sogenanntes Jetzt sein soll, dann ist es gleichzeitig der Einstieg in die Ewigkeit. Also in das, was nicht entstanden ist und auch nicht vergehen kann. Narasimha, du fragst, ich will unbedingt meine wahre Natur erkennen. Wie geht das? Indem du sie erkennen willst und indem du dich auf sie fokussierst, in der Gewissheit, dass du sie bist. Denn es ist ja deine und auch noch wahre und noch Natur. Also eigentlich musst du es nur sein und es musst es noch nicht mal erkennen. Aber du kannst es schon wissen, bevor du es erkennst. Deswegen fragst du ja auch. So geht das. Ganz einfach. Versuchst du nicht etwas anderes zu sein, bist du das, was du bist. Hast du nicht die Idee, falsch zu sein, bist du das, was du bist. Hast du nicht die Idee, dass du irgendwas werden oder verändern musst, damit das Leben für dich in Ordnung ist, dann bist du das. Als das, was sich ausdrückt, als das, was du bist. Also, die Voraussetzung dafür, sich zu erkennen, ist, dass in dir in irgendeiner Form eine Ausrichtung auf das erfolgt, was du wirklich bist, beziehungsweise der Wunsch danach ist, dich zu kennen, zu wissen, wer du bist. Und den hast du jetzt ausgedrückt. Ja, da ist jemand, der sich Lysiac Zwerg 43 nennt und sagt, oha, wieder jemand, der meint, alles zu durchschauen, alles ganz einfach. Ja, das gilt genauso für dich. Das ist nun mal eben das Dumme. Wenn man das auf andere anwendet, dann ist man ja auch der Ansicht, alles zu durchschauen, nämlich dass da scheinbar wieder jemand ist, der meint, alles zu durchschauen. Damit bist du im selben Boot und es ist ein bisschen dumm, sich ins selbe Boot zu setzen, in das man schon ein Loch geschlagen hat, damit es untergeht. Christopher, du sagst, meine zweite Frage ist, dass ich erkenne, dass jetzt alles einfach ist. Trotzdem gibt es die Gewissheit, dass mir etwas Schmerz zufügt und ich handeln will. Und das ist ja nicht wirklich eine Frage, dass du erkennst, dass jetzt alles einfach ist. Das ist ja nur Wissen, dass eine Erkenntnis heißt, du lebst das. Also es ist nur Wissen. Und insofern gibt es dann auch nicht die Gewissheit, oder überhaupt irgendeine Gewissheit, sondern eigentlich Ungewissheit. Und dann sagst du, dass mir etwas Schmerz zufügt und ich handeln will. So ist das, dass wenn Schmerz zugefügt wird, dann gesehen werden kann, wie geht man damit um oder inwieweit ist man mit dem identifiziert, was sich als Schmerz in dir zeigt und dann Handlung verlangt aus deiner Sicht. Das ist eine ganz normale Reaktion eines Menschen, so wie auch von Tieren und Pflanzen nicht anders, dass wenn etwas Schmerz erzeugt oder eine Verwundung passiert, eine Reaktion erfolgt. Das hat aber mit Freiheit oder Unfreiheit nichts zu tun. Und dann sagst du dazu, steht das nicht im Widerspruch zur Widerstandslosigkeit, die immer postuliert wird? Ja, das ist vielleicht eine Verwechslung von dir und auch vielen anderen, die denken, diese Widerstandslosigkeit ist gleich Opfer sein, gleich ohnmächtig sein, sich alles gefallen lassen. Aber die Widerstandslosigkeit bezieht sich auch darauf, dass dann kein Widerstand dagegen ist, dass ein Widerstand ist. All das gehört dazu. Wenn man da etwas ausschließt, dann versteht man nicht, was darunter zu verstehen ist. Na, Simha, ja, du sagst, der Wunsch ist da, nämlich der nach der Erkenntnis deiner wahren Natur oder Verwirklichung. Und du sagst jetzt, ich nehme an, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Leiden bzw. Suche zu beenden, als durch Selbstverwirklichung. Das ist so. Das ist so. Das Einzige, was das Leiden aufheben kann, ist zu wissen, dass du nicht jemand bist, der leidet. Und schon dadurch würde sich das Leid verringern, so dass du wissen kannst, Schmerz ist nicht gleich Leid. Leid ist, wenn man gegen den Schmerz kämpft, also ihn nicht haben will. Hallo Bela, du fragst, was mache ich, wenn mein Partner gerade in schwierigen Zeiten ist und es mir gut geht? Ich steige einfach nicht darauf ein und bleibe bei mir und schaue, was passiert? Fragezeichen? Ja, Willst du denn versuchen, dass es dir nicht gut geht, damit du Sympathie bekundest und es deinem Partner dadurch besser geht, dass es dir auch schlecht geht? Also bleibe dabei und verhelfe ihm damit dann in die Möglichkeit, dass es ihm auch wieder besser geht. Beziehungsweise es geht ja nicht darum, dass man versuchen sollte, wenn es dem Partner gerade nicht gut geht, dass es ihm besser geht. Dann ist es oft wichtig, genau da durchzugehen und zu sehen, in welchen Schwierigkeiten man ist, wenn man das persönlich nimmt, was passiert, oder überhaupt auch in Schwierigkeiten ist. Es ist gut zu sehen, wie man sich darin behauptet, beziehungsweise wie man damit umgeht. So, das heißt also in gewissermaßen, da das Feingefühl zu entwickeln, inwieweit da ein Einmischen stimmig ist oder inwieweit es einfach wichtig ist, ihn in Ruhe zu lassen. Und da kannst du eben einfach nur schauen, was in dir als Impuls auftaucht. Wenn du das betrachtest, das tust du ja in Bezug auf den letzten Satz, den du geschrieben hast. Ja, mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen. Lisa, Zwerg 43. Okay, sagst du. Wäre diese Schmerzwahrnehmung bei dir dieselbe, wenn du zum Beispiel angeschossen wurdest oder anderweitig sehr schwer verletzt wärst? Das wird schwer zu glauben, dass du da nicht leiden würdest. Das wurde ja auch nicht gesagt. Und leiden heißt ja nicht, dass man nicht mit Schmerz nicht gut sein kann, dass er eben wehtut. Schmerz ist nun mal etwas, was nicht angenehm ist. So, das ist genauso hier nicht angenehm wie bei irgendjemand anderem, das nicht angenehm ist. So, und wie das dann wäre, wenn ich angeschossen würde, das weiß ich erst, wenn es passiert, was ich aber zurzeit nicht anstrebe. Oder anderweitig sehr schwer verletzt wäre. Da ist Schmerzwahrnehmung natürlich, weil die Sensibilität nimmt ja bei zunehmender Öffnung in das, was man ist, nimmt die ja zu. Das heißt also, du nimmst kleinen Schmerz viel stärker wahr als zuvor. Wirst aber nicht so dagegen kämpfen wie möglicherweise zuvor. Aber das hängt von der Individualität ab, inwieweit man da empfindlich ist oder nicht. Es besagt ja nicht, dass Gewohnheiten des Verhaltens alle verloren gehen oder verschwinden, wenn man sich kennt. Christopher, du sagst jetzt, meine dritte Frage ist, wie überwinde ich das Leid? Meine Frage, sagst du, ist etwas allgemein, aber sie drängt sich mir auf. Nein, sie ist wichtig. Na, du überwindest das Leid, indem du siehst, dass du nicht jemand bist, der leidet. Damit überwindest du das Leid. Was eben, wie gesagt, in Bezug zu der Frage von Lisa Zwerg nicht bedeutet, dass du nicht Schmerzen empfinden wirst. Aber leiden tut man, wenn man sich nicht kennt. Das ist die Grundenergie, die eben mit der Idee zusammenhängt oder der vermeintlichen Erfahrung, ich bin jemand, dem irgendwas passiert oder passieren könnte. Allein das, allein die Idee schon, ich bin jemand, ist schon genug und schwierig genug. Ja, Lise Zwerg 43, gerne. Buddha hat ja gesagt, Leben ist Leiden. Und wenn dann daraus hervorgeht, dass Nicht-Leben nicht Leiden ist, dann bedeutet das, dass du möglichst für dich erkennst, dass da nicht jemand lebt, der leidet, sondern dass Schmerz ist. Und das ist der richtige Umgang damit. Und dann wird, wie gesagt, die Empfindung von Schmerz und die Reaktion darauf verschieden sein. Je nach Empfindsamkeit ändert sich das. Es gibt Menschen, es gibt auch Verwirklichung bei Menschen, die dann nicht so heldenhaft sind wie oder wenig identifiziert sind, wie das bei Ramana und anderen, wenigen anderen der Fall ist oder war. Es gibt Menschen, die wirklich sich erkannt haben und trotzdem dieses Ding drauf haben, dass sie fürchterlich leiden. Das gibt es auch. Ist nun mal so. Es ist wichtig, sich von einem Idealbild zu verabschieden, was man sich gerne aufbaut. Wenn es nicht der Vater war, dann ist es Gott. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es ein Guru oder ein Meister oder Meisterin. Und dann hat man ein Idealbild von einer Qualität, die dann jeder haben soll oder von dem man das erwartet. Und so ist das nicht. Man ist immer noch ein äußerst individueller Ausdruck, durch den sich aber am besten Freiheit zeigt. Und dann muss man schauen, inwieweit man damit sein kann oder eben nicht. Zum Leid und zur Überwindung von Christopher möchte ich doch noch was sagen. Und zwar natürlich ist zentral zu erkennen, dass du oder wer du bist und dass du nicht das bist, von dem du als Mensch denkst, dass du eben diese Form bist mit all den Inhalten. Aber um die Inhalte geht's, denn die lassen ja die Idee in dir entstehen, dass du jemand bist, der leidet. Und dann bedeutet es, dass es hilft zu betrachten, welche Anteile es sind, die das Bewusstsein dazu veranlassen, das, was durch diese Form des Menschseins ausgedrückt wird, persönlich zu nehmen. Und das zu durchschauen, inwieweit das dient oder nicht dient und dann sich möglicherweise davon verabschieden zu können. So geht das auch. Also der schnellste Prozess ist der, zu sehen, da ist niemand, dann ist Leid vorbei. Und das andere ist nach und nach durch die Aufmerksamkeit investiert in das, was du bist, mit anderen Worten bei dir, als das zu bleiben, was du wirklich bist. Und dann aus dieser Perspektive zu schauen, was die Freiheit verhindert, beziehungsweise was dich leiden lässt. Und dann wirst du nach und nach erkennen, dass es diese falsche Individualität ist, diese falsche Idee, jemand zu sein, die die Ursache dafür ist. Nämlich, dass alles persönlich genommen wird, was eigentlich unpersönlich ist. Das ist das Paradoxe, dass das Bewusstsein, das die Basis ist für alles, was sich als Welt ausdrückt, unpersönlich ist und dass innerhalb dieses unpersönlichen Bewusstseins die Idee gibt, dass da jemand ist, der persönlich wäre. Und ja, es ist nun mal so, dass das jeder für sich erforschen muss oder untersuchen muss und dann selber drauf kommen oder beziehungsweise die Erkenntnis sich präsentieren, sodass dann diese Idee nicht mehr weiterlebt, dass da jemand ist, der irgendein Problem hätte oder Probleme vermeiden muss. Ja, hallo Georg. Hallo Marc, du fragst bei der Erleuchtung, beziehungsweise sagst, bei der Erleuchtung verliere ich meine Identifikation als Mensch und Individuum. Das ist sehr schade, sagst du. Würdest du, wenn du könntest, diesen Schritt gerne rückgängig machen? Das ist ja eine coole Idee. Auf keinen Fall. Keinen Fall. Darum geht es ja. Aber durch die Identifikation mit dieser Form und den Inhalten hat man natürlich das Gefühl, wenn die sich verliert, also weniger Gewicht hat oder nachlässt, reduziert wird, dass man dann auch reduziert wird und dann denkt, sterben zu müssen. Das ist das Problem. Also dein Problem ist das, dass du denkst, dass du sterblich bist. Und dann lässt du lieber die Erleuchtung sein. Was nicht klug ist. Weil ich kann dir verraten, es lohnt sich. Jeder Moment lohnt sich, dich dem zu widmen, was du wirklich bist. Denn etwas Nicht-Wirkliches zu leben, kann dich nicht glücklich machen. Das ist ja auch nochmal ein Hinweis für den Christopher, dass das, was man nicht ist, eigentlich nicht glücklich sein produzieren kann. Und insofern natürlich Leid die zwangsläufige Folge ist. So, also wenn das bei dir schon im Gange ist, dann kannst du es nur begrüßen, auch wenn du die Idee hast, dass sich das nicht gut anfühlt. Und es muss sich auch nicht gut anfühlen, denn eine Identifikation bedeutet ja, dass man einem bestimmten Stadium, Ausdrucksstadium festhält. Und das gehen zu lassen, fühlt sich erstmal ungewiss und unsicher an. Aber unsere Identität ist nun mal die, dass wir niemals wissen können, was als nächstes passiert. Das ist auch bei Verwirklichung so. Insofern ist das Leben selbst immer eine Ungewissheit. Aber es ist immer die Gewissheit, dass man in dieser Ungewissheit versorgt ist. Und das ist ein großer Unterschied. Vielleicht ist es auch der Hauptunterschied bezüglich dessen, wenn man vergleicht Verwirklichung und Nichtverwirklichung. Die Akzeptanz, die nicht aus irgendeiner Rolle heraus oder einer Idee, jemand zu sein, gegeben wird, nach dem Motto, ich akzeptiere, sondern da ist einfach das Durchlaufen von dem, was sich dir präsentiert und das nicht drauf einsteigen. Zumindest nicht in der Weise wie zuvor. Das heißt also, natürlich passieren Reaktionen und es passieren auch Antworten und es passieren Ja's und Neins in jedem Fall. Das gehört zum Leben ja dazu, um überhaupt funktionsfähig zu sein. So, Georg, du fragst jetzt, magst du was erzählen, wie dein Realisierungsprozess läuft, beziehungsweise welche Schwierigkeiten dabei dir auftauchen, oder ist das zu persönlich? Ja, ich bin ja nicht mehr in dem Realisierungsprozess, insofern kann ich es dir nicht sagen. Welche Schwierigkeiten sind denn aufgetaucht? Na, die, dass es nicht schnell genug ging. Das war die Hauptschwierigkeit. Ansonsten bestand ja nie wirklich ein Zweifel, dass das nicht passieren würde. Das war ja meine erste Begegnung, dass ich plötzlich wusste, dass irgendwann mal Verwirklichung sein würde. Damals habe ich es noch genannt, dass ich erleuchtet sein würde, was natürlich verrückt ist, weil es kein Ich gibt, was erleuchtet werden kann. Aber anfangs, wenn das noch da ist, sagt man das dann so. Aber da war plötzlich diese Gewissheit. Und dann sind nicht wirklich, außer dass es eine Weile gedauert hat, aber auch das war nicht schwierig, keine Schwierigkeiten aufgetaucht. Denn es war immer schon so, dass eine Öffnung in das und die Ausrichtung auf das, also das mit drei großgeschriebenen Buchstaben, mich begleitet hat oder sich mir aufgedrängt hat und daraus sich ergeben hat, dass vor dem sogenannten Aufwachen oder Erwachen die Qualität schon so hoch war, dass jeder Moment kostbar war. Insofern ist das überhaupt nicht zu persönlich. Alles gut, kannst du ruhig fragen. So, und jetzt haben wir dazu nochmal eine Frage von Fritz Brause. Hallo Fritz. Du fragst, kannst du beschreiben, wie sich Erwachen anfühlt? Woher weiß ich, dass ich erwacht bin? Oder wie fühlt es sich an, kein Ich zu sein? Wie komme ich dahin? Alles Fragen aus einem Ich heraus. Ja, von wo sonst? Denn ansonsten bestätigt sich das ja, was man ist, wenn man es nicht mehr ist. Also dieses falsche Ich. Also du weißt es, wenn du es weißt, weil sich das Ich so speziell unangenehm anfühlt, dass du den Kontrast dazu in dir erkennen wirst, dann weißt du es. So, wie fühlt sich Erwachen an? Wie eine große Entlastung von einer schweren Last, die abfällt. So, wie kommt es sich an, fühlt es sich an, kein Ich zu sein? Das ist einfach eine Begegnung mit allem aus einer anderen Perspektive des Nicht-Persönlich-Nehmens, grob gesagt. Also in der Selbstverständlichkeit dessen, was man ist, zu ruhen und dass dann das schon geschieht, was als nächstes dran ist. Und nicht, dass du dir darüber in dem Sinne persönlich Gedanken machen musst. Du kannst dann sehen, es geschieht einfach. Davor kannst du das ahnen, du kannst es auch sagen, ich weiß es, aber es ist anders. So, also du musst dir keine Gedanken darum machen, dass du möglicherweise nicht erkennst, dass du vielleicht schon erwacht bist. Und niemand ist schon erwacht, weil viele ja sagen, erwacht bist du ja schon, also musst du dafür nichts mehr tun und so weiter. Das ist ja nicht wahr. Du bist eben das, was das Resultat von Erwachen ist, erst dann, wenn es für dich erkannt ist. Das heißt also, es müssen diese energetischen Anteile abfallen, die dich denken lassen, dass du jemand bist, der du nicht bist. Das muss passieren. Narasimha, du fragst, gibt es richtige und falsche Entscheidungen? Nicht wirklich. Absolut gesehen ist alles richtig oder alles falsch. Nichts kann wirklich falsch sein, weil alles immer so ist, wie es ist und nicht anders sein kann. Das ist ganz wichtig zu wissen. Aber aus der persönlichen Sicht gibt es dann eben diese Idee, das war jetzt falsch, weil die Erwartung eine andere war oder ein anderes Resultat herauskommen sollte und es nicht passiert ist, dann gibt es vermeintlich richtige und auch falsche Entscheidungen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wenn man danach noch nicht leben kann, dass also es niemals irgendwas anders sein kann, als es ist. Damit gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist nun mal so, wie es ist. Jörg, denkst du nicht, dass der Realisierungsprozess das ganze Leben dauert? Beziehungsweise die Vertiefung des Aufwachens. Die Vertiefung der Verwirklichung geht immer weiter, aber nicht, dass in dir eine andere Erkenntnis zu dem auftaucht, was du bist. Das ändert sich nicht. Aber natürlich auf der Energie des Energiefeldes, der Energieausstrahlung, ändert sich das und vertieft sich die ganze Zeit. Das war für mich vorhin nicht so ersichtlich, was du damit meinst, weil es schien so, als würdest du sagen, ich bin jetzt dabei, mich zu verwirklichen, klappt aber noch nicht so ganz. Und in welchen Schwierigkeiten bin ich? Das ist deswegen nicht so angekommen. Aber jetzt verstehe ich dich. So, also deswegen würde ich auch das, was du Realisierungsprozess nennst, nicht wirklich so nennen, sondern nur die energetische Vertiefung und das die Energie, in der du dann bist, wenn das Ich nicht mehr ist, alle Rückstände aus dem System herauslöst oder befreit und das nach und nach natürlich. Von daher erscheint es so wie eine Vertiefung, aber es ist nicht wirklich in deiner inneren Wahrnehmung von dir selbst anders. Um dich herum nehmen das andere aber so wahr, dass es sich vertieft. Und zu Marc nochmal, Marc, wenn du das Gefühl hast, dass es sehr schade wäre, wenn sich irgendwas in dir verändern würde, dann wärst du nicht bereit dafür. Also erst wenn du wirklich im wahrsten Sinne die Nase voll hättest von dir selbst, hast du eigentlich diese Energie, die dann danach strebt, diesen Zustand zu ändern. Das heißt, einerseits muss die Freude und die Möglichkeit dieser Qualität von Freiheit dich begeistern, wie auch die Ausdrucksweise eines menschlichen Daseins dich so weit abschrecken, dass du sagst, also in dieser Weise, so möchte ich nicht leben, so möchte ich nicht sein und ich gebe jetzt alles für die Befreiung. Findest du dich toll? Weshalb solltest du dann nach irgendwas anderem schauen? Nur wenn das nicht der Fall ist, ist das möglich. Damit haben wir aber nicht gesagt, dass Leid die Voraussetzung ist, aber es ist eine große Hilfe, denn es kann auch anders für dich ausgehen, nämlich dass du in guter Gesellschaft mit der Freiheit bist, beziehungsweise du sehr tiefe Erfahrungen von tiefer Stille, tiefen Samadhi sein kannst und dass das dich dann dazu animiert, weiterzugehen. Aber auch da ist es so, dass wenn du in tiefen Zuständen bist, die sich ganz anders dir darstellen als deine normale menschliche Identität, dann wird anschließend deine normale menschliche Identität dich nicht mehr zufriedenstellen. Also dann wirst du versuchen, sie hinter dir zu lassen. Matthias, du fragst, ob ich immer in der absoluten Präsenz der Gegenwart bin. Ja. Ich nehme einfach mal die Ausdrücke oder die Begriffe, die du verwendest, als das, was ich darunter verstehe. Gegenwart haben wir ja vorhin gesagt, haben wir eigentlich nicht wirklich. Gegenwart ist eigentlich die wirkliche Ewigkeit. Und das ist auch was, was Präsenz wirklich ist. Das ist eine Öffnung in die sogenannte Ewigkeit. Hallo Lucy Lee, du sagst, ich habe bemerkt, dass es mir schwerfällt, Gefühle zuzulassen oder auszudrücken, sobald diese sich auf einen, in Klammern scheinbaren, anderen beziehen. Wenn da zum Beispiel ein Bedürfnis oder Sehnsucht auftaucht oder auch der Wunsch nach mehr Abstand zu jemandem, kannst du etwas dazu sagen, was da genau wirkt und wie sich das lösen kann? Na, grundsätzlich löst sich das natürlich dadurch, dass du dich nicht als jemanden siehst, der sich auf jemanden anderen, der auch ein scheinbarer jemand ist, bezieht. Das ist das Zentrale natürlich davon. Das heißt, wir liegen wieder da richtig, wo wir sagen, die Schwierigkeiten tauchen auf, wenn es jemanden gibt, der denkt, dass er jemand ist, der dann mit anderen, denkbar anderen in Kontakt ist und von denen etwas braucht oder etwas vermeiden will, verhindern will. Das ist wichtig, das zu sehen, was es in dir ist, beziehungsweise diese Gefühle, die dann darin auftauchen, dass die möglichst da sein dürfen und du ein Gefühl dafür auch bekommst, in welchem Modus du bist, weshalb diese Gefühle auftauchen. Das heißt, in uns geschieht ja relativ früh in einer Begegnung eine Reaktion auf das, was einem begegnet. Und dann kommt man entweder in Not oder freut sich darüber und dann tauchen die entsprechenden Gefühle auf, von in der Not sein oder sich darüber freuen. Und dann hat man natürlich gerne die Gefühle der Freude und nicht unbedingt die, die sich unangenehm anfühlen. So, natürlich fällt es dir dann schwer, diese Gefühle zu erlauben, aber es geht darum, genau oder gerade diese Gefühle zu erlauben, die sich unangenehm anfühlen. Denn wenn du die gefühlt hast, musst du nicht mehr in die Reaktionen gehen, die danach kommen, nämlich die dann versuchen, dass diese Gefühle dich nicht zu sehr vereinnahmen. Das heißt, du wirst versuchen, dieser Not, in die du dann gekommen bist, zu entkommen. Das heißt also, wenn du diese Begegnung hast mit anderen Menschen und entsprechende Gefühle auftauchen, heißt es, diese nicht zu verdrängen, diese möglichst da sein zu lassen. Gerade wenn sie sich unangenehm anfühlen, dann auch zu schauen, welchen Anteil du hast, was der Grund dafür ist, dass du eben ein Bedürfnis oder Sehnsucht hast oder dass du den Wunsch hast, einen Abstand herzustellen. So, was wirkt da genau? Da wirken deine Eigenschaften, mit denen du geboren bist, und die sich dann in entsprechende Erfahrungen verwandelt haben im Laufe deines Lebens. Und dann ist es so, dass sich daraus ein Energiefeld ergibt, als das du ausstrahlst und auf das andere entsprechend reagieren. Das ist das, was da wirkt. Es wirkt primär in uns, die Energie, die in uns ist, und nicht unbedingt das, was wir an der Oberfläche sehen oder empfinden, sondern die Vorlieben oder Abneigungen, die wir haben, wird durch die Energie der Eigenschaften bestimmt, die sich als Energie ausdrückt. Matthias, du fragst, heißt das, dass das Ich-Gefühl bei dir gar nicht mehr auftaucht? Ja, was heißt das? Fritz, du sagst, ich bin verliebt in eine Frau, die diese Liebe nicht erwidern kann. Ich habe mir dieses Verliebtsein nicht ausgesucht. Das ist einfach passiert. Ja, das kann man sich auch nicht aussuchen. Das passiert einfach. Ich fühle mich so machtlos und kann nichts tun, außer leiden. Wie soll ich damit umgehen? Mein Ich kann dieses Gefühl nicht loslassen. Ja, du musst schauen, dass du dich vor diesen Gefühlen nicht drückst. Das haben wir ja eben gerade zur der Antwort von oder zu Lucy gesagt. Wenn du das so empfindest und es wird nicht erwidert, dann sei mit der Enttäuschung dieser Gefühle und schau, inwieweit das zu deiner Vergangenheit gehört, wo du auch darunter gelitten hast, dass dich jemand nicht so geliebt hat, beziehungsweise nicht für dich so da war, wie du es aus deiner Sicht gebraucht hättest. So, das heißt also, die Folge davon ist, wie es wahrscheinlich damals war und auch heute, du fühlst dich machtlos und kannst nichts tun. Das ist ja dasselbe, gehört ja zusammen. So, und das ist wichtig, das ist das wichtige Gefühl, weil das ist das Resultat deiner Verletzung, die du sehr früh in deinem Leben erfahren hast. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit nicht zu verdrängen, heilt diese Idee von Machtlosigkeit. Und natürlich hängst du dich mit deinem sogenannten Ich, sagst du ja, an dieses Gefühl, weil dir das etwas versprechen soll. Dir soll diese Idee von dir, dass da jemand ist, mit dem du in Kontakt sein willst, das ist ja nichts anderes, als wenn man verliebt in jemand ist, dass man mit dem sein will, dass du denkst, dass etwas im Außen dir das geben kann, was dich wirklich zufriedenstellt oder glücklich macht gar. Das ist leider nicht so. Es kann kein Mensch dich wirklich glücklich machen, wenn du nicht in dir so ruhen kannst, dass du nicht jemand anderen brauchst, der dich im Außen glücklich machen soll. Erst dann geht das. Und dann wirst du nicht verliebt sein, du wirst dann eine Zuneigung verspüren und du wirst dann sehen, du wirst dich darüber freuen, wenn das erwidert wird, und wenn es nicht erwidert wird, wirst du dann mit den Gefühlen sein, für den Fall, dass da noch welche sind, die Gefühle der Enttäuschung und so weiter, vielleicht sogar der Machtlosigkeit. Aber dann wirst du wieder zu dir zurückkehren und nichts wirklich vermissen. Das ist ja Freiheit. Das ist, was Freiheit ist, dass man nicht jemanden oder irgendwas dringend braucht. Narasimha, hier ist die Idee sehr stark, sagst du, dass ich oft falsche Entscheidungen treffe, was zu viel Schuld und Leiden führt, scheinbar innerhalb der persönlichen Struktur. Das ist immer innerhalb der persönlichen Struktur. Es gibt keine Schuld und Leiden außerhalb der. Wie kann diese Tendenz überwunden werden? Ja, fühle dich schuldig und denke, dass du falsche Entscheidungen triffst, ist okay, aber es entspricht nicht der Wahrheit, denn du bist ja nicht irgendjemand, der überhaupt irgendwelche Entscheidungen trifft. Insofern kannst du auch keine falschen treffen. Und wer keine Entscheidungen trifft, kann auch nicht schuld sein und auch nicht dann darunter leiden. Und dann sagst du dazu nochmal, die Schuldidee scheint zudem das getrennte persönliche Erleben zu zementieren. Das tut es natürlich, weil ja die Basis dafür ist, dass du jemand bist, der diese Entscheidung trifft. So, und wenn du dich schuldig fühlst, ist das natürlich ein Perfektionieren einer persönlichen Identität. So, und schau einfach, wie es dir geht, wenn du denkst, dass du jemand bist, der schuldig ist. Und wenn du das wirklich untersuchst, wie du dich dabei fühlst, ist es schrecklich. Und es ist ja außerdem auch nicht wahr. Aber das kann ich dir sagen, das musst du mir trotzdem nur für dich selbst erkennen. Indem es dir jemand sagt, ist es noch nicht erkannt. Aber schau in dem Zusammenhang, ob du wirklich Entscheidungen triffst. Das wäre das, was zu untersuchen wäre. Bin ich das, was Entscheidungen trifft? Oder sind nicht Entscheidungen, die kommen, die fertig serviert werden, einfach übernommen und dann mit dem Etikett versehen, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ja, gerne, Lucy Lee. Matthias, du sagst erstaunlich auch nicht, wenn du in sehr unangenehme Situationen kommst, das Zurückkommen des Ich-Bewusstseins, nein. Das wäre ja eine äußerst unangenehme Situation. Das würde ja bedeuten, dass Verwirklichung wieder reversibel sein kann. Also, dass sie plötzlich nicht mehr ist und nachdem sie vorher war. Und da gibt es kein Vorher und Hinterher und jetzt nicht mehr, aber davor schon. Dafür würde es sich nicht lohnen. All die Anstrengungen zu unternehmen für Freiheit und dann fällt man wieder zurück in den Zustand von vor der Freiheit. Disponent 78, gute Frage. Hallo Moni, sagst du, wenn du kein Ich-Gefühl mehr hast, bist du dann mit etwas anderem identifiziert, also mit dem Gewahrsein? Ja, darin ruht die Identifikation, die vorher dachte, dass sie in Bezug zu allem Möglichen eine Einheit ist, die bestimmt, was passiert. Das Gewahrsein ist das, was wir sind, als Faktor in der persönlichen Form oder in der menschlichen Form. Und da ist die Identifikation sozusagen gebunkert oder fest installiert. Das ist, was Freiheit ist, dass sie diese Qualität von Aufmerksamkeit nicht mehr vom Gewahrsein weggehen kann. So, und daher dann nicht mehr in der Funktion ist wie zuvor. Nämlich, dass das Gewahrsein dem Bewusstsein etwas präsentiert und das Bewusstsein damit alles Mögliche anstellt, nur nicht das wiedergibt, was im Gewahrsein aufgetaucht ist. Und Freiheit heißt, dass du klar sehen kannst, weil im Gewahrsein das ist, was ist und nicht, was gewollt ist. Und aus der persönlichen Sicht ist dann immer das wirksam, was gewollt ist, von dem, was im Gewahrsein aufgetaucht ist. Also diese ansonsten immer umherirrende Aufmerksamkeit kann nicht mehr umherirren, das ist, was Freiheit ist. Und daher ruht sie sozusagen im Gewahrsein. Hallo Susan, du sagst, Muni, ich übe hier unpersönliches Zuhören. Gute Idee? Nein. Nein, also entweder stellt sich unpersönliches Zuhören ein, aber es zu versuchen, gelingt nicht. Das ist keine gute Idee. Aber da sein, einfach da sein und schauen, was dann in dir auftaucht, das ist eine gute Idee. Oder eben auch nicht in dir auftaucht. Einfach anwesend sein. Fritz, Mann, Mann, du sagst vielen Dank für deine Antwort, auch wenn ich jetzt weinen muss. Es ist so schwer. Ich will dem Leid schon begegnen und es anschauen. Es ändert sich aber nichts. Es ist zum Verzweifeln. Das kann nicht sein, aber es kann natürlich sein, dass eine große Verliebtheit in Bezug auf Leid in deinem Leben stattgefunden hat, so dass halt sehr, sehr viel Verweigerung, sehr viel Neins in dir waren. Und es dann auch, wenn du es dir anschaust, selbst wenn du die Bereitschaft hast, dir es anzuschauen, trotzdem nicht sofort wieder verschwindet, sondern nach und nach in dir auftaucht. Und du kannst sicher sein, wenn du diese Gefühle, diese unangenehmen Schmerzen in dir nicht verweigerst, dich denen stellst, offen bist dafür, dass es davon weniger wird. Es kann nicht sein, dass sich das nicht reduziert, aber es kann eine Weile gehen. Wie gesagt, das hängt davon ab, was deine Vergangenheit war. Exponent 78, danke, sagst du. Ich, sagst du, das lassen wir weg. Wenn der Körper stirbt, was passiert dann mit dem Ruhen im Gewahrsein? Verschwindet das dann auch? Ja, das verschwindet auch. Denn das Gewahrsein ist vom Körper abhängig. Ist der nicht mehr, ist auch kein Gewahrsein mehr. Marc, theoretisch bist du ziemlich fit. Vielen Dank, sagst du, ich kann den Vorteil der Erleuchtung noch nicht fassen. Und, tja, wie gesagt, den kannst du dann erst in Erwägung ziehen, wenn du den Nachteil des Nicht-Erleuchtet-Seins für dich noch klarer erkennst. Du sagst, mich gibt es da nicht mehr. Aber es gibt eine Kenntnis von dir, von einem davor und einem danach, denn es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein und das Gedächtnis komplett verschwinden oder aufgelöst sind. Dich gibt es dann in einer anderen Facette und in einer Qualität, die dir viel Freude machen wird. Niemand profitiert von einer Erleuchtung. Das ist wahr. Trotzdem ist immer noch die Erkenntnis davon, von Nichtverwirklichung und dann Verwirklichung. Also ist immer noch das Bewusstsein. Wie gesagt, und natürlich das Gewahrsein als der Chef von Bewusstsein ist das Gewahrsein natürlich sich dessen gewahr, was vorher war und was danach passiert ist. So, es ist der Tod des jemand, das ist wahr, aber es ist ja nicht, dass wirklich jemand stirbt, sondern nur die Idee eines falschen Ich stirbt, die ja aber auch als Idee nicht wirklich existiert hat, sondern eben nur eine Idee. Und was ist, wenn eine Idee, die du vorher hattest, plötzlich nicht mehr ist? Was ist dann dein Nachteil? Außer, dass du mit der Idee was verbinden könntest. Aber wenn eine Idee, eine schlechte Idee beispielsweise, sich auflöst, dann ist sie weg und sie war vorher ja auch nicht da. Also eigentlich löst sie sich dann ja auch nicht auf. Das ist die Wahrheit. So, damit verschwindet eigentlich nicht wirklich ein Ich, weil es auch vorher nicht da war. So, welchen Nachteil hast du dann? Also zumindest hast du dann keinen Nachteil, selbst wenn du den Vorteil davon noch nicht sehen kannst. Disponent 78, was bleibt dann aber noch, fragst du jetzt, nachdem der Körper gestorben ist? Da bleibt von dir selbst als die Idee, die du vorher zu sein schienst, nichts mehr. Und weder von der Kenntnis von Freiheit noch von Nichtfreiheit. Das heißt also, eigentlich ist es so, als wäre anschließend nichts passiert oder es wäre so wie vor einer möglichen Zeugung. Also was bleibt, ist natürlich immer das Bewusstsein, was alle Spiele spielt, aber es ist nicht mehr persönlich gefiltert als ein scheinbarer Disponent 78. Das nicht. Davon gibt es keine Kenntnis. Es gibt nichts und niemand, der davon irgendeine Kenntnis haben könnte, dass es dich gegeben hätte oder dass es dich noch in irgendeiner Form geben könnte, außer als eben wieder in das Bewusstsein zurückgekehrte Bewusstsein. Matthias, du sagst vielen Dank für die Antworten. Ja, gerne. Noch ergänzend, wenn du dich richtig über etwas ärgerst, fühlt sich das dann völlig unpersönlich an, wie im Kino oder so. Also richtig über Ärgern, ja, das kann sein, kurzfristig, aber das ist so, das ist nicht wirklich, dass das irgendeine Kraft oder Energie hätte, sondern das fällt gleich wieder in sich zusammen. Und guter Vergleich, den du da ziehst, wie im Kino oder so. Ja. Es ist einfach Energie, die immer wieder mal raus muss und dann ist Ruhe und ist aber kein Drama, was sich daraus ergibt. Und das ist ja gut. Aber es ist äußerst schwer, sich richtig über etwas zu ärgern. Das ist wirklich äußerst schwer. Ja, gerne. Disponent 78. Witziger Name. Bist du 78 geboren? Und bist disponiert für die Freiheit sozusagen? Ja, gerne, Matthias. Okay, ja, cool, dachte schon fast. Danke. Das heißt, dein Name deutet darauf hin, dass du dich am besten zur Disposition stellst für Freiheit. Matthias, du fragst jetzt, mir fällt noch eine dumme Frage ein. Bin ich jetzt eigentlich du, der sich selber Fragen stellt? Auf der Ebene von der jeweiligen Sichtweise natürlich nicht. Aber wenn du das aufs Bewusstsein überträgst, was hier ja alle Rollen spielt, dann müssen wir das sagen, dass es stimmt. Also auf der unpersönlichen Ebene stimmt es natürlich, weil als unpersönliches Bewusstsein dieses Auftreten einer persönlichen Identität ja stattfindet. Und dann sieht es so aus, als gäbe es getrennte Ichs oder getrennte Ausdrucksweisen, nennen wir es besser mal so, die dann miteinander in Kontakt sind. Aber tatsächlich ist es immer das Bewusstsein, was als Bewusstsein mit sich selbst in Kontakt ist und sich dann dementsprechend auch Fragen stellt. Und insofern war das alles andere als eine dumme Frage, sondern eine sehr gute. Und ich lehre das ja auch ähnlich, nämlich, dass alle um uns herum uns selbst widerspiegeln und eigentlich Anteile von uns selber sind. Insofern kannst du es auch ganz direkt so übertragen. Andere um uns herum sind immer Hinweise für uns selbst. Damit in letzter Konsequenz auch wir. Disponent 78, ich habe dich ja übersehen. Du hast gesagt dazu, dass du bereit bist zur Freiheit. Gut. Klingt gut. Matthias, du sagst, das ist ja aus der persönlichen Perspektive völlig unvorstellbar. Wir sind also eigentlich eins. Nun, das sind wir ja als die wahre Identität sowieso. Und auf der sogenannten persönlichen Ebene sind wir es eigentlich auch, weil ja eben, wie eben schon gesagt, alles aus Bewusstsein ist und Bewusstsein dann mit sich selber tanzt. Das ist wahr. Daher ist es eigentlich sehr unklug, sich nur auf das, was an der Oberfläche ist, zu besinnen und sich dann als verschieden von anderen zu betrachten. Das führt ja zu den Schwierigkeiten, zu Bewertungen und Konflikten. Daher ist Verwirklichung absolut notwendig, um dann wirklich die Gewissheit zu haben, da gibt es keine Unterschiede, da gibt es keine anderen. Und dann gibt es auch keine Konflikte, dann gibt es Situationen und dann gibt es Möglichkeiten, dann gibt es Ideen von Problemen, aber auch Lösungen und die Bereitschaft, zu lösen und auf andere zuzugehen, auf sogenannte andere, die ja nicht andere sind, sondern weil man eben sieht, das Funktionieren von uns allen ist wirklich immer auf derselben Platte, die sich immer wieder von alleine weiterdreht. Also nichts Neues und niemand ist wirklich ganz anders als alle anderen. Das ist eine Idee. Selbst wenn wir noch so viele vermeintlich verschiedene Individualitäten haben, ist das Funktionieren, wie ein Mensch funktioniert, eine sogenannte Idee einer Persönlichkeit dann auch funktioniert, wirklich nicht wirklich verschieden von den anderen. Jetzt fragst du nochmal, Matthias, wenn ich auch vollständig erwacht wäre, würde ich dir aber wohl keine Fragen stellen, oder? Doch, ob wir vielleicht gemeinsam ein Cappuccino trinken können. Entkoffiniert natürlich. Besser noch eine warme Hafermilch. Oder irgendwas anderes Abschreckendes, was gut schmeckt. Ja, Lucy Lee, ich umarme dich auch. Natürlich würdest du dann keine Wissensfragen stellen, aber du würdest sicher auch über den einen oder anderen Aspekt mit mir sprechen, was ich auch tue mit anderen, die verschiedene Perspektiven haben auf ein und dasselbe. Und das ist auch immer sehr interessant, was es da für Unterschiede gibt. Und insofern gibt es dann doch auch die Möglichkeit, miteinander auszutauschen oder zu sprechen. Aber es ist nicht so, dass dann die Notwendigkeit besteht, dass gesprochen werden muss. Disponent 78, manchmal wird ganz klar gesehen, dass da niemand ist. Aber das ist nicht durchgängig, dann war das nur eine Erfahrung. Ja, das ist so. Was kommt und geht, weißt du ja. Blöder Spruch, den man immer wieder hört, aber ist es wahr. Was kommt und geht, ist nur eine Erfahrung und nicht das. Ist auch ganz wichtig zu wissen, denn oft wird das dann als das angesehen, es ist aber nur ein vorübergehender Zustand und nicht die Wahrheit. Denn das, was bleibt, ist anders als eine Erfahrung. Matthias, du fragst jetzt, oder es würde wohl besonders nett zu dir sein, da ich wüsste, dass du ich bist? Na, es ist nun mal einfach so, dass in deinem So-Sein und der dann damit verbundenen Akzeptanz von dir, so wie du bist, dann auch das Akzeptieren der sogenannten anderen so ist, wie sie sind und sich daraus ergibt, dass man dann nett zu sich ist. Aber nicht um nett zu sein, sondern authentisch und freudvoll und in einem guten Kontakt, in guter Kommunikation würden wir schon sein. Wir in Anführungsstrichen, kleingeschrieben und in Anführungsstrichen. Müssten wir ausprobieren. Melde dich, wenn Verwirklichung ist und dann schauen wir, ob wir dann nett zusammen sind. Michaela, du sagst, bin vor einem Jahr auf Satsang gestoßen und habe mich sofort vertraut gefühlt. Nun lerne ich mit meinen 60 Jahren ganz neue Seiten an mir kennen, die auch erschrecken, weil ich sonst so Ja sage, eine Ja-Sagerin war. Und nun, wie kann ich das annehmen? Darum geht es nicht. Je mehr sich in dir diese Energie ausdrückt, umso mehr wirst du einfach, ohne dass da annehmend ist, wird das angenommen werden. Denn es ist wichtig, einen Ja-Sager dazu zu bringen, zu sich selbst Ja zu sagen und nicht zu anderen. Und nicht um anerkannt oder geliebt zu werden. Oder dass andere zu dir Ja sagen. Insofern, ja, ist es gut, dass es gesehen wird, dass es erschreckend ist. Hoffentlich erschreckend für dich, dass du eine Ja-Sagerin warst. Und im Moment sieht es aber so aus, dass du das noch nicht für dich als Qualität erkennen kannst, dass du vor dir selbst erschreckst, wie du früher warst. Wenn du sagst jetzt, wie kann ich das annehmen? Naja, also wenn du siehst, wie erschreckend das ist, dann sei erschrocken. Versuche es nicht anzunehmen, sondern sei einfach mit dem Gefühl. Annehmen wirst du nicht. Niemand will wirklich oder wird irgendwas annehmen. Wenn, dann wird man dazu gezwungen. Annehmen gibt es nicht wirklich. Das wird so gerne verkauft, aber es ist nicht die Wahrheit. So, das heißt also, dass Satsang in dir in einer guten Weise dir geholfen hat, jetzt mit Anteilen in dir in Kontakt zu kommen, die vorher schräg waren, die eigentlich nicht gedient haben und sich jetzt zeigen und auflösen können darin. Also das kann nur gut sein. Deswegen sei erschrocken, wenn Erschrockenheit auftaucht, und sei unglücklich, wenn Unglücklichsein auftaucht. Und wenn die Idee ist, ich muss jetzt anders sein, als ich vorher war, schau es dir an, wie es dir dann damit geht. Versuche nichts zu verdrängen und vertraue der Qualität von Satsang. Denn bist du in den Klauen von Satsang, dann macht Satsang mit dir das, was dir dient in Bezug auf die Wahrheit. Sonst wäre es nicht Satsang. Je mehr du dich dem anvertrauen kannst, der Wahrheit selbst, nicht irgendeinem Menschen, sondern der Wahrheit selbst, umso mehr wirst du sehen, wie sehr du selbst und das Leben selbst ein Segen ist. So, und dann sind wir auch damit gleich bei der Antwort für Narasimha, weil du nämlich fragst, macht es Sinn, Schuld und Selbsthass annehmen zu versuchen? Annehmen nicht, aber wie eben schon zu Michaela gesagt, sie da sein lassen, sie spüren und überprüfen, inwieweit du wirklich jemand bist, der Schuld haben könnte oder der sich selbst hassen könnte und auch warum. Das zu erforschen macht Sinn. Also wenn Selbsthass ist, besonders zu schauen, was ist die Ursache davon und ist das wirklich wahr? Ist das, was vielleicht früher für dich mal deine Erfahrung war, Selbsthass und Schuld zu haben, ist das jetzt immer noch deine Erfahrung? Ist das immer noch deine Wahrheit? Und auch grundsätzlich kann es sein, dass du schuld sein kannst. Trotzdem muss es mit der Zeit so passieren, dass da ein Einverständnis ist in dir, okay, in mir taucht die Idee auf von Schuld und Selbsthass. Das ist nun mal jetzt ein Teil meines Ausdrucks, der im Moment so ist, anstatt es abzulehnen und nicht haben zu wollen. Es ist ganz wichtig, ein Ja dazu zu haben, wie die Dinge sind. In dem Moment ist man in Kontakt mit der Wahrheit, denn die Wahrheit ist das, was ist und was ungeschminkt immer bestehen bleibt, was man auch schlecht übersehen kann. So, und in dem Richtigstellen davon, dass du das nicht verdrängst, sondern dass das ein Teil deines Ausdrucks ist jetzt, geschieht etwas. Da geschieht auch die Kenntnis darüber, ob es sinnvoll ist, sich als schuldig zu empfinden und Selbsthass zu empfinden. Und du wirst dann auch die Mittel finden, mit denen du das erlösen kannst. Und ja, womit kann man überhaupt irgendwas erlösen? Natürlich mit unserer wahren Identität, mit dieser Ausrichtung auf uns selbst. Denn in der wird immer klarer gesehen, dass du keine Persönlichkeit bist, sondern etwas Unpersönliches, aber dich glücklich machendes, dich erfüllendes, dich eine Stimmigkeit lebendes zu sein. Und dann ist es keine Frage mehr von, kann ich Schuld und Selbsthass annehmen oder was auch immer sonst an unangenehmen Ausdrucksweisen, sondern da geht es einfach darum, immer mehr da verankert zu sein, wo du hingehörst, nämlich in dir selbst. Alles andere regelt sich von alleine, wie schon zu Michaela gesagt. Die jetzt sagt, danke, begebe mich in die Klauen von Satsang. Ja, das ist gut. Vermute, du bist da schon ganz mittendrin. Fritz, du fragst, wie unterscheidet sich die Liebe unter den Menschen von der Liebe Gottes? Ja, die Liebe unter den Menschen ist nun mal eben eine persönliche Geschichte, die sich um den Vorteil rankt, den man sich davon verspricht, in Kontakt mit jemand anderem zu sein. Und du nimmst den Begriff Gott, wenn du den so verstehst, wie ich ihn verstehe, nämlich ich habe ihn eliminiert, diesen Begriff, weil er immer darauf verweist, dass es eine persönliche Identität ist, sondern es als die Qualität ansiehst, die das ist, was wir wirklich sind. Und dann die Gleichung steht Liebe gleich Wahrheit, gleich das, was wir sind, gleich unsere wahre Identität und so weiter. Dann bedeutet das, dass man sich von dieser Liebe nichts verspricht, außer der Liebe selbst. Und dass das dann auch bedeutet in Bezug zum Menschen, wenn du dich selbst als diese Qualität von Wahrheit, Liebe, wahre Identität und so weiter erkennst, dass du dann die anderen so lässt, wie sie sind. Also die totale Akzeptanz an sich, ohne dass da jemand ist, der akzeptiert. Liebe ist, können wir auch sagen, das, was ist, wenn niemand anderes ist oder niemand ist. Damit ist das, was die Liebe unter den Menschen ist, immer ein Bezug und der Liebe, der wahren Identität, ein Nichtbezug. Weil es keine Trennung gibt, ist das der sogenannte Nichtbezug, der, wenn man das so sagt, etwas nüchtern klingt, aber der den Gegensatz ausdrückt zu dem Bezug, in dem das Bewusstsein ist, wenn es sich als persönliches Ich sieht. Denn dieses sogenannte persönliche Ich oder falsche Ich entsteht ja nur durch diverse Bezüge. Und wenn die Bezüge aufhören, wenn nichts mehr da ist, worauf sich Bewusstsein beziehen kann, ist auch kein Ich mehr da. Ja, lassen wir es für heute gut sein. Bevor ich Ciao sage, nochmal der Hinweis, dass wir immer wieder auch Online-Satsang anbieten, samstags und natürlich Live-Satsangs. Steht alles auf meiner Webseite www.moni-satsang.de. Und wir sind jetzt am kommenden Wochenende, diese Woche Freitag, Samstag, Sonntag in München. Und heißen all die, die Lust darauf haben, auch live dabei zu sein, was nochmal ganz anders ist als hier, herzlich ein, uns da im Satsang zu begegnen oder aufzusuchen. Ansonsten sehen wir uns in, glaube ich, 2 Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vor allem einen guten Zugang zu dem, was ihr wirklich seid, als Selbstverständnis. Von dem, was ihr seid, in euch zu ruhen. Sorry, Narasimha, ich habe das jetzt nicht nochmal vorgelesen, was du sagst, aber du hast es ja eigentlich auch selbst beantwortet. Ja, vielen Dank für euer Hiersein und alles Liebe. Namaste, Namaste, danke für Satsang.